Oh, wie herrlich der Name ist. Der Name Jesus, Herr, den können wir jetzt leider nicht auf diesen Wahlzettel schreiben. Wir brauchen einen Menschen. Aber wen können wir denn da wählen? Ich habe diese Frage extra so ein bisschen überzogen formuliert, denn wen soll ich nur wählen? Am Ende wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass sich zwei oder vielleicht drei Leute vorschlagen lassen und dann haben wir vielleicht auch eine Wahl, aber vielleicht lassen sich auch nur zwei vorschlagen. Also vielleicht habt ihr das Gefühl bei dieser Frage, das ist schon ein bisschen humorvoll formuliert, aber es ist mir ernst mit diesem Thema und ich weiß vielen von euch auch. Man kann sich total viele weitere Fragen stellen rund um das Thema Gemeindeleitungswahl, Neuwahl, Nachwahl, wie auch immer. Und deshalb starten wir mit Gebet. Herr, wir bitten dich, segne du Hören und Reden. Danke für dein Wort. Danke, dass du es uns als deine Leitlinie, deine Offenbarung geschenkt hast. Danke, dass wir da heute jetzt zusammen wieder reinschauen dürfen. Danke, dass du in uns lebst, dass du hier bist und dass du heute Morgen zu uns sprichst. Öffne unsere Herzen und unsere Ohren für das, was du uns heute zu sagen hast. Amen. Wir als Gemeinde sind gerade in einem ganz spannenden Prozess, weil sich innerhalb unserer Gemeindeleitung zwei unbesetzte Plätze aufgetan haben. Einer ist schon seit 3 Jahren unbesetzt und der andere jetzt seit ein paar Wochen. Gott hat die FEG Oberhausen schon seit 107 Jahren geleitet, geführt, begleitet. In 4 Wochen jährt sich nämlich wieder der Gründungstag. Ich habe das jetzt noch mal ein bisschen recherchiert. Ich muss zu meiner Schande gestehen, bis vor ein paar Tagen hätte ich euch nicht sagen können, an welchem Tag die Gemeinde gegründet wurde. Dann habe ich es nachgeguckt auf unserer Homepage. Die Susi hat da ganz viele Informationen hingepostet und es ist der Geburtstag meines Bruders, deshalb kann ich mir das jetzt merken, der 2. März 1919, mein Bruder ist nicht 1919 geboren, aber die Gemeinde ist 1919 am 2. März gegründet worden. 107 Jahre. Wie viele Leitungskreise es schon gab in dieser Zeit. Pastoren, Prediger, Mitarbeiter, Mitglieder, Freunde, Veränderungen, Gebäude, kein Gebäude, größeres Gebäude, größerer Saal. Gott hat die Gemeinde immer begleitet, egal ob es ein Hoch war oder ein Tief, ein Tal oder ein Höhenflug. Und für diese Gemeinde, die lebendig ist, brauchen wir eine handlungsfähige Gemeindeleitung. Das bedeutet eine Gemeindeleitung, die im Sinne Gottes der Gemeinde vorstehen kann und ihre Verantwortung gut ausüben kann. Ganz konkret ist die Aufgabe der Gemeindeleitung in unserer Satzung beispielsweise nachzulesen. Da steht, die Gemeindeleitung hat die Aufgabe, die Gemeinde geistlich zu führen, seelsorglich zu betreuen und organisatorisch zu leiten. Und in 6 Wochen, heute in 6 Wochen, werden wir 2 neue Personen in unsere Gemeindeleitung wählen. Wenn du in den letzten Wochen hier gewesen bist, dann hast du das hoffentlich mitbekommen. Als Gemeindemitglieder können wir Personen vorschlagen. Und dann wählen wir bei der Gemeindeversammlung am 15. März. Und das klingt vielleicht leichter, als es ist, denn wie komme ich denn letztlich zu einer guten Entscheidung? Zu einer Gewissheit darüber, wen ich vorschlagen soll. Bisher haben wir ungefähr 20 Vorschlagzettel bekommen, das heißt, also ein bisschen mehr als 20. Das heißt, ein Viertel der Gemeindemitglieder hat bereits Vorschläge abgegeben. 3 Viertel der Gemeindemitglieder darf noch Vorschläge abgeben. Und dafür habt ihr auch noch 14 Tage Zeit, deshalb bin ich guten Mutes. Aber ich hoffe, dass von 99 Mitgliedern vielleicht 80 Leute einen Vorschlag abgeben. Das wäre absolut genial. Aber wie weiß ich, ob Gott die zur Wahl stehenden Personen auch beruft? Vielleicht empfindest du das auch als Druck oder zu hohe Verantwortung, diese Personen vorzuschlagen, die dann auch noch zur Wahl gestellt werden. Was, wenn ich häufig vorgeschlagen werde und gar nicht damit rechne, weil mich vielleicht vorher keiner angesprochen hat? Oder was, wenn ich hoffe, vorgeschlagen zu werden und dann werde ich nicht vorgeschlagen? All diese Fragen und hoffentlich noch mehr, Haar im Mund, werden wir hoffentlich in den nächsten Minuten so ein bisschen mehr beleuchten und klären. Vielleicht sitzt du jetzt aber auch hier oder hörst die Predigt und das ist gerade gar nicht dein Thema, weil du nicht Mitglied bist hier oder weil du zu Gast da bist. Wir werden uns zwar recht spezifische Voraussetzungen angucken, was auf das Thema Gemeindeleitung bezogen ist, aber letztlich kannst du das auf alle Bereiche übertragen. Wenn du zum Beispiel einer Familie vorstehst, also Mutter oder Vater bist, oder weil du ein Business hast, weil du selbstständig bist, oder weil du ein Vorgesetzter bist, oder weil du in irgendeiner anderen Weise einen größeren oder kleineren Bereich leitest. Ich bin mir sicher, dass da etwas für dich dabei sein wird, auch wenn es nicht ganz speziell Gemeindeleitung dein Thema ist. Wahl. Warum heißt es Wahl? Also, wir suchen Personen, die geeignet sind. Und das machen wir in Form einer Wahl, weil unsere Gemeinde von der Organisationsstruktur her demokratisch organisiert ist. Wir haben eine Leitungsebene und dann haben wir die Gemeindeversammlung, bestehend aus allen Mitgliedern. Jeder hat ein Stimmrecht. Aber dass das grundsätzlich anders ist als bei einer Kommunalwahl beispielsweise, das muss ich hier voranstellen. Denn obwohl jeder ein Stimmrecht hat und wir demokratische Strukturen aufweisen, ist die Wahl einer Gemeindeleitung etwas gänzlich anderes. Denn wir sind nicht einfach nur Mitglieder, die wählen, sondern wir sind Menschen, die von Gottes Geist erfüllt sind, der uns befähigt zu sehen, wer geeignet ist. Ja, also wir sind nicht einfach nur Mitglieder, die auf einer Liste stehen, sondern Menschen, die von Gottes Geist erfüllt sind und der befähigt uns zu sehen, zu erkennen, wer geeignet ist, in einer Gemeindeleitung zu sein. Das Prozedere, das hat dann etwas sehr Menschliches und Weltliches, aber das muss auch so sein, weil wir müssen das irgendwie auch in eine Form bringen. Aber es ist ein völlig anderer Prozess als bei einer Kommunalwahl oder Bundestagswahl, weil wir nämlich nicht verschiedene Parteien sind, die möglichst ihren Kandidaten nach vorne bringen wollen. Die Gemeinde hat eine geistliche Verantwortung und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht nur die Voraussetzungen kennen, die uns in der Bibel begegnen, sondern auch die gemeinsame Aufgabe ernst nehmen, welche es bedeutet, Gemeindemitglied zu sein, aber auch welche es bedeutet, in der Gemeindeleitung zu sein. Gott weiß nämlich bereits, wer dafür berufen werden wird und wer vorgeschlagen wird. Und wir haben die Aufgabe, innerhalb unserer Gemeinschaft eben Personen vorzuschlagen. Die Personen, die dann genügend Vorschläge bekommen, werden dann angefragt von der Wahlkommission. Und das ist auch ein besonderer Moment, wenn jemand angefragt wird. Denn das bedeutet, dass beispielsweise, wenn ich hier sage, 80 Leute haben vorgeschlagen, dass mindestens 8 Leute gesagt haben, dich kann ich mir vorstellen, dass du für die Gemeindeleitung geeignet bist. Da haben Menschen ganz konkret mit dem Gedanken gespielt, dich vor Augen gehabt. Deshalb ist es auch ein besonderer Moment, wenn die Wahlkommission jemanden anspricht und sagt, hey du, kannst du dir vorstellen, dich zur Wahl stellen zu lassen? Aber was qualifiziert eine Person denn zum Gemeindeleiter und zur Gemeindeleiterin? So mancher fragt sich vielleicht, was dieses Bild da soll, was ich mitgebracht habe. Da nehme ich euch zurück mit in mein Studium. In meinem Theologiestudium habe ich ja festgestellt, dass ich eine kleine Schwäche habe für Fremdwörter. Manche Fremdwörter lösen in mir irgendwie so, ja, so ein bisschen so ein Kribbeln aus. Das ist vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist so. Jetzt wisst ihr es. Als ich das Wort, was ich euch jetzt beibringe oder erkläre, das heißt beibringe, vielleicht kennen es ja auch voll viele von euch, mitgebracht habe, das erste Mal gehört habe und auch die Erklärung dahinter, die Bedeutung, da fand ich das richtig, richtig cool. Das Wort ist Kybernetik. Manche von euch kennen das vielleicht so aus dem Maschinenbaubereich, weil das so mit Steuerungstechnik und so zu tun hat. So wie ich das verstanden habe, nee, egal, das mache ich, da gehe ich jetzt nicht. Da gehe ich jetzt nicht rein. Ich gehe auf den Ursprung des Wortes. Und zwar kommt das von Platon. Der hat das erste Mal verwendet, also ein griechisches Wort. Und Paulus benutzt das Wort auch im Neuen Testament. Paulus benutzt das Wort für Gemeindeleitung. Aber was hat das für eine Bedeutung? Steuermann eines Schiffes. Und deshalb habe ich euch dieses wunderschöne Segelboot mitgebracht. Was braucht ein Steuermann, damit er ein großes Schiff wie dieses beispielsweise, keine Ahnung, wie viel Masten hat das? 2? Gut, es gibt ja viel größere Schiffe, aber auch dieses Boot braucht einen Steuermann. Der hat eine Karte und einen Kompass. Heute läuft das natürlich alles ein bisschen anders, aber stellt euch mal vor, wie bei Columbus oder was auch immer, eine Karte und einen Kompass. Du musst das bedienen können, wenn du Steuermann eines Schiffes bist. Das hat übrigens nichts mit Kopernikus zu tun. Ich dachte, dass das damit was zu tun hat, aber das ist völlig falsch. So viel zu Fremdwörter. Und also, was ist die Karte des Steuermannes eines Schiffes, wenn wir es auf Gemeindeleitung übertragen? Und was ist der Kompass des Steuermannes eines Schiffes, wenn wir es auf Gemeindeleitung übertragen? Die Karte ist die Bibel. Die Bibel ist unsere Karte. Und der Kompass ist der Geist Gottes, der wie eine Nadel, wie die Nadel von einem Kompass, immer auf Norden zeigt, auf Christus. Der Geist deutet auf Christus, auch wenn wir selbst uns völlig im Kreis drehen. Der Geist gibt uns die Orientierung. Und wenn die Orientierung, der Geist und die Karte, die Bibel, nicht mehr in der Hand des Steuermannes sind, dann ist es wirklich, sieht es schlecht aus um das Schiff. Das kann sich verirren, es geht, die Wahrscheinlichkeit, dass es untergeht, ist sehr viel höher, denn es könnte auf eine Sandbank laufen, es könnte in Stürme geraten, in ausweglose Situationen, keine Ahnung, da beim Kap der guten Hoffnung irgendwo völlig in die falsche Richtung fahren oder aus meiner Kindheit die Erinnerung auf dem Rhein, da bei der Lorelei, da sind ganz, ganz viele Leute ertrunken, weil es da so Strömungen gibt und da musste man gut ein Schiff steuern können, damit man da durchkam. Auch die Satzung ist völlig aufgeschmissen. Heißt das so, Satzung? Nee, Besatzung. Die Besatzung ist völlig aufgeschmissen, wenn der Steuermann nicht mehr die Karte und den Kompass hat. Ja, der Proviant reicht wahrscheinlich nicht aus, weil nicht einkalkuliert wurde, dass die Fahrt vielleicht viele Wochen länger dauert. Die Ware, die auf dem Schiff ist, kommt nicht da an, wo sie hin soll. Und wahrscheinlich werden sie am Ende alle verhungern oder verdursten oder untergehen. Umso wichtiger ist es, dass der Steuermann eines Schiffes weiß, wo es lang geht und die Karte und den Kompass immer bei sich hat. Es gibt ein paar neutestamentliche Stellen, Bibelstellen, die insbesondere Paulus seinen Mitarbeitern an den Orten, an denen er Gemeinde gegründet hat, mitgibt, wo es darum geht, was soll ein Gemeindeleiter können. Paulus macht das noch so, dass er die Leute einsetzen lässt. Also er schreibt an seine Mitarbeiter, bitte setze dort einen Leiter ein, einen Ältesten, einen Hirten. Da habt ihr es gerade schon gemerkt, ich habe verschiedene Worte verwendet. Wie wir das nennen, ist zweitrangig. Wir werden aber auch noch auf das Wort eingehen. Bei Paulus wurden sie nicht gewählt, aber das hat sich dann im Laufe der Jahrhunderte so entwickelt und es ist auch typisch FEG, es so zu machen, so zu handhaben. Was ist jetzt ein Gemeindeleiter, eine Gemeindeleiterin? Welche Begriffe gibt es noch? Ihr kennt vielleicht das Wort Presbyterium. Das kommt von dem griechischen Wort Presbyter oder Archipresbyter und das bedeutet einfach Ältester. Damit ist jetzt hier unter uns sind nicht die Menschen, die Gemeindemitglieder mit der längsten Lebensdauer gemeint. Ja? Das deutsche Wort Priester, das ist auch, kommt auch von dem Wort Presbyter. Also es hat sich da auch von entwickelt. Urchristlich, also in den ersten christlichen Gemeinden, war hiermit bereits die Gemeindeleitung gemeint. Und man kannte das, dass jemand einer Gemeinschaft vorsteht. Man kannte das schon aus den alttestamentlichen Strukturen und damals waren es dann wirklich die ältesten Männer, nämlich die Väter, die Urväter, die standen dann einer Familie vor oder einem Stamm und standen dann einem Stamm vor und waren die Ältesten und das hat aber mit diesen stark patriarchalen Gesellschaftsstrukturen. Jetzt merkt ihr das Wort Ältester, das ist ein bisschen irreführend, wie ich ja schon gesagt habe, das hat nichts mit den Menschen hier in der Gemeinde zu tun, die am längsten leben. Und deshalb unter anderem wurde dieser Terminus von Ältestenkreis hier in der FEG Oberhausen irgendwann geändert. Wer kann mir sagen, wann das war? Da war ich jedenfalls noch nicht hier, deshalb Vielleicht vor 15 Jahren, kann das sein, dass es da geändert wurde? Oder schon länger her? Etwas länger. In ganz vielen Gemeinden in Deutschland ist das so. Das wird Gemeindeleitung genannt. Einfach auch, um den Begriff so ein bisschen griffiger, greifbarer zu machen. Und außerdem spiegelt das auch so ein bisschen gleichberechtigtere Strukturen wider. Denn anders als in den neutestamentlichen Leitungskreisen, Leitungsgremien, ist das hier in unserer Gemeinde und auch in vielen anderen FEGs nicht den Männern vorbehalten. Und wir streben auch eine gute Mischung innerhalb der Gemeindeleitung an. Auch, aber nicht nur, was die Altersstruktur angeht. Dadurch wollen wir gerne auch die Vielfalt unserer Gemeinde widerspiegeln. Es wird an vielen Stellen betont, dass Gott selbst den Auftrag zur Gemeindeleitung gibt. Und da sind wir wieder bei diesem geistlichen Prozess. Wir als Gemeindemitglieder haben auch ein Wort mitzureden, aber Gott selbst ist unser Herr und er gibt den Auftrag zur Gemeindeleitung. Und wir schauen jetzt mal in die entsprechenden Bibeltexte hinein. Es gibt viele Stellen im Neuen Testament, wo es um die Gemeindeleitung geht und um die Aufgaben, die da so anfallen. Ich werde mich heute auf den Text aus Titus, aus dem Titusbrief beschränken und es noch ergänzen durch Gedanken aus dem Timotheusbrief. Das ist jetzt sehr viel Text an der Folie, aber da steht auch total viel Spannendes drin. Ich gehe zuerst ein auf den Teil aus dem Titusbrief und lese dann noch einen Vers vorher vor. Und zwar läuft es so, dass der Paulus auf Kreta viele Gemeinden gegründet hat und lässt seinen Mitarbeiter Titus dort zurück und schreibt ihm dann, wie Titus die Gemeindeleiter einsetzen soll. Es fängt an mit dem Vers 5, das ist der Vers vor unserem Text an der Tafel. Ich habe dich auf Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch zu tun ist, zu einem guten Abschluss bringst. Setze in jeder Stadt Älteste ein, und zwar entsprechend den Anweisungen, die ich dir gegeben habe. So, und jetzt kommen wir hier zu unserem Text. Ihr könnt gerne mitlesen an der Tafel oder in eurer Bibel. Für das Ältestenamt kommt nur jemand von unbestrittener Integrität in Frage, der seiner Frau treu ist und dessen Kinder gehorsam sind und nicht durch ungehöriges und rebellisches Verhalten Anlass zur Klage geben. Ja, weil ein Gemeindeleiter ein von Gott eingesetzter Verwalter ist, muss er ein untadeliges Leben führen. Er darf nicht selbstherrlich sein, nicht jähzornig, nicht alkoholsüchtig, nicht gewalttätig und nicht darauf aus, sich zu bereichern. Vielmehr soll er gastfreundlich sein, das Gute lieben, sich verantwortungsbewusst und gerecht verhalten, sich in allem von der Ehrfurcht vor Gott leiten lassen und sich durch Selbstdisziplin auszeichnen. Er muss an der vertrauenswürdigen Botschaft festhalten, wie sie von Anfang an gelehrt worden ist, denn mit Hilfe dieser gesunden Lehre ist er imstande, die Gemeinde im Glauben zu stärken und die, die sich der Wahrheit widersetzen, zurechtzuweisen. Und dann schreibt Paulus auch noch an seinen Mitarbeiter Timotheus, der in Ephesus zurückgeblieben ist, und benutzt ganz viele Worte dort auch. Ich habe das aber jetzt nochmal beleuchtet und mir quasi nochmal rausgesucht, welche Begriffe fallen da noch zusätzlich an. Und das, was kursiv geschrieben ist, hier im unteren Absatz, das ist noch der Wortlaut aus dem Timotheusbrief. Das wird noch ergänzt durch Besonnenheit und der Fähigkeit zu lehren. Der Gemeindeleiter soll außerdem nicht am Geld hängen. Er sollte außerdem nicht erst kurz vorher zum Glauben gekommen sein, da er sich sonst auf seine Stellung etwas einbilden könnte. Sein Ruf außerhalb der Gemeinde sollte außerdem ebenfalls gut sein. Lasst uns mal darauf blicken, welche Formulierungen hier vielleicht Fragen aufwerfen. Manches davon ist ja relativ selbsterklärend, aber anderes wirft Fragen auf und wir gehen da jetzt so stichwortartig rein. Zuerst gehe ich ein auf die unbestrittene Integrität. Integrität. So viel zu Fremdwörtern. Ich verhaspel mich hier die ganze Zeit. Integrität. Wow. Integer ist jemand, der glaubwürdig ist, auf dessen Wort Verlass ist, der nicht heute das eine sagt und morgen das andere. Jemand, der auch in schwierigen Situationen eine gute Entscheidung treffen kann. Weil er nicht wankelmütig ist und weil er sich nicht von äußeren Umständen und Einflüssen verunsichern lässt. Jemand, mit dem du ein Thema besprechen würdest, das dir am Herzen liegt. Und wenn du ihm oder ihr sagst, dass dieses Thema unter euch bleiben soll, dann kannst du dich darauf verlassen. Und dann bleibt das auch so. Diese Person ist integer und unbestritten bezeichnet einfach auch die Erfahrung, die man mit so einer Person gemacht hat. Ja, das geht zurück auf viele Jahre Erfahrung mit dieser Person. Die ist wirklich integer, die ist wirklich vertrauenswürdig und verlässlich. Die Begriffe verantwortungsbewusst und gerecht schauen wir uns als nächstes an. Diese beiden Eigenschaften, die schlagen in dieselbe Kerbe, also sowohl miteinander als auch irgendwie in diese Integritätskerbe. Denn so jemandem vertraut man sich einfach gerne an, oder? Jemand, der verantwortungsbewusst ist und gerecht. Man weiß auch, dass man ihn oder sie um etwas bitten kann, weil man Hilfe benötigt. Und dann heißt das nicht, dass diese Person dann direkt selbst mit anpackt. Vielleicht entspricht das auch gar nicht ihren oder seinen Fähigkeiten oder Kapazitäten. Aber die Person nimmt dein Anliegen ernst. Die nimmt es ernst und überlegt im Zweifelsfall, wer besser helfen könnte, wer besser geeignet wäre oder was als nächstes dran wäre, wie eine Art Ratgeber. Verantwortungsbewusst bedeutet, dass die Person sich auch selber kennt und dass auch ganz klar ist, wie die Prioritäten verteilt sind. Da möchte ich euch was aus meinem langen Leben erzählen. Als Ben und ich uns kennengelernt haben und es irgendwie klar wurde, wir möchten das Leben miteinander verbringen und heiraten, da war es ziemlich turbulent um uns herum. Wir waren einander relativ schnell sehr, sehr sicher, aber um uns herum war vieles sehr, sehr tumulthaft. Es ging uns beiden psychisch nicht gut und wir haben uns immer wieder gemeinsam darauf verständigen müssen, was uns besonders wichtig ist. Und uns war von Anfang an klar, dass wenn wir einander das Ja geben, uns heiraten, dann werden wir einander immer die höchste Priorität haben. Unser Leben steht auf dem Fundament unseres Glaubens an Jesus Christus und dass wir errettet sind durch ihn. Aber wir werden immer die höchste Priorität unserem Ehepartner geben, weil wir gemerkt haben, dass das wichtig ist, damit wir dann unseren Kindern, soweit wir welche bekommen dürfen, auch gute Eltern sein können. Wenn diese erste Priorität irgendwie ins Wanken kommt, dann wird alles durcheinander geraten. Danach kommen die Kinder, denen wir entsprechend ihres Alters Pflege und Begleitung und Erziehung und Versorgung geben. Und danach kommen dann andere Dinge, wie die Gemeinde beispielsweise, die in unserem Fall jetzt auch der Job ist. Aber danach kann man die Prioritäten eben schauen, wie man die sortiert. Was ich damit meine ist, du kannst überlegen, die Person, die du vorschlagen möchtest für die Gemeindeleitungswahl, hast du das Gefühl, dass diese Person seine Verantwortung im Leben, die Verantwortung, die er oder sie bekommen hat im Leben, hat er die Prioritäten gemäß dieser Verantwortung verteilt? Denn wir haben ja alle unterschiedliche Aufgaben im Leben. Ja? Manche sind verheiratet, manche sind nicht oder nicht mehr verheiratet. Und hat diese Person Kinder oder nicht? Hat diese Person einen verantwortungsvollen Job? Und welche Aufgaben kommen da noch ins Leben dazu? Und verteilt diese Person, die du vielleicht im Blick hast, ihre Kräfte und ihre Ressourcen gemäß dieser Verantwortung? Das ist damit gemeint, wenn wir eine verantwortungsvolle Person haben. Und ich habe jetzt gerade das Thema Familie schon genannt. Da kommen wir jetzt noch, gehen wir jetzt noch weiter drauf ein. Und zwar kommen nämlich die Kinder des Gemeindeleiters in den Fokus. Und das ist vielleicht auch so ein Teil des Textes, wo der ein oder andere auch schon mal drüber gestolpert ist. Erstmal. Es kann aufgrund des historischen Kontextes, Hintergrundes, erklärt werden, warum der Gemeindeleiter verheiratet sein soll und Kinder haben soll. Denn das hatte in der Gesellschaft damals einen anderen Stellenwert als heute. Denn wir kennen ja alle auch ledige Personen, unverheiratete Personen, die aber gesellschaftlich heute überhaupt nicht mehr so in die Ecke gedrängt werden oder marginalisiert werden oder an den Rand gestellt werden, wie das noch in neutestamentlicher Zeit war. Auch kinderlose Paare werden heute nicht mehr geächtet. Das ist ein heftiges Wort, aber so war das häufig in neutestamentlicher Zeit, dass man da ganz stark gesagt hat, dass da der Segen Gottes fehlt. Aber das ist heute in unserer Gesellschaft zum Glück nicht mehr so, dass du jemanden kennenlernst und sofort denkst, also ich hoffe, dass es nicht mehr so ist, dass du denkst, oh, der hat ja gar keine Kinder, ja, da muss irgendwas schiefgelaufen sein in dem Leben. Das ist nicht mehr so. Wir sind hier in der Gemeinde eine Gruppe aus Personen, die ganz unterschiedliche Geschichten haben. Und ich finde es wertvoll, dass wir diese Geschichten und diese Hintergründe sehen und beachten und dass wir einander auch als einzelne Personen sehen. Und das ist mir wichtig zu betonen, dass diese Sätze über zum Beispiel die Treue zur Frau, natürlich ist die Treue zur Frau sehr wichtig, wenn man eine Frau hat, dass das auch viel eben mit diesem historischen Kontext zu tun hat, in dem das hier ist. Und da kommt das Gleiche mit hinein, was ich gerade schon gesagt habe, zum Verantwortungsbewusstsein. Eine verheiratete Person hat beispielsweise in seinem Beruf, eine unverheiratete Person hat beispielsweise in seinem Beruf viel mehr Kapazität und Möglichkeit, wichtige Aufgaben zu übernehmen. Denn sie kann ja in puncto Verantwortungsbewusstsein eine ganz andere Priorität anlegen. Und so kann man auch zum Beispiel in einer kinderlosen Ehe ganz andere Schwerpunkte setzen und auch freigebiger sein, weil die Verantwortung für die eigenen Kinder nicht vorhanden ist und nicht auf den Schultern lastet. Gemeint ist Folgendes. Ein Gemeindeleiter, eine Gemeindeleiterin steht in ihrem Charakter und in ihren Taten und Worten zuerst vor Gott. Ihm allein muss diese Person Rechenschaft ablegen. In jeder Form von Beziehung, ob Arbeitgeber, Vorgesetzter, Freund, Freundin, Nachbar, Kind der eigenen Eltern, Verwandter in der Familie und allen anderen Beziehungen, soll diese Person verantwortungsbewusst, integer, gerecht, liebevoll, gastfreundlich, klar sein. Das hat dann nichts mit dem Beziehungsstatus zu tun und oder damit, ob die Person verheiratet ist oder Kinder hat oder nicht. Ich weiß, dass das auch wirklich ein nicht einfaches Thema ist, weil wir ja auch manchmal gar nicht so zufrieden sind mit dem, wie unser Leben da ist. Vielleicht bist du gar nicht damit versöhnt, nicht verheiratet zu sein oder keine Kinder zu haben. Und das ist ein großer Schmerz. Aber ich verstehe das so, dass wir als Gemeinde und Gemeinschaft auch beauftragt sind, Personen mit unterschiedlichen Lebenssituationen zu integrieren und ihnen auch dadurch eine geistliche Familie zu geben. An anderer Stelle oder auch in anderer Übersetzung wird betont, dass die Kinder eines Ältesten gläubig sein sollen. Da seid ihr vielleicht auch schon mal drüber gestolpert. Ich habe eine Freundin, die in einem sehr konservativen Gemeindekontext aufgewachsen ist. Und da wurde diese Stelle sehr, sehr ernst genommen. Und das hat die Familie der Gemeindeleiter sehr unter Druck gesetzt. Weil die immer dachten, boah, jetzt bin ich verantwortlich dafür, dass mein Kind glaubt und ein gutes Leben führt und verantwortungsvoll ist und vorbildlich ist. Und es kann ein richtig großer Druck sein, nicht nur für die Eltern, sondern natürlich auch für die Kinder. Niemand hat es in der Hand, ob sich die eigenen Kinder zu Jesus bekennen oder nicht. Und die Tatjana hat uns gerade von ihrem Albtraum erzählt. Den Glauben unserer Kinder, den haben wir nicht in der Hand. Den dürfen wir immer wieder in die Hand, in die Verantwortung zurückweisen, in der sie liegt. Denn wir können säen, aber wir können nicht das Korn aus dem Boden ziehen. Wir können nicht das Gras rausziehen, damit es schneller wächst. Wir können säen und wir können düngen und wir können begleiten und wir können aufpassen, dass der dünne Halm vor dem Wind geschützt ist oder vor dem Eis oder was auch immer kommt, aber wir haben es nicht in der Hand, ob es wächst oder nicht. Das kann auch sehr, sehr schmerzhaft sein. Und das bedeutet nicht, dass wir in diesem Punkt dann etwas falsch gemacht haben. Das möchte ich gerne an dieser Stelle auch nochmal betonen. Oder dass wir nicht genug gemacht haben. Ein Gemeindeleiter, aber auch jeder andere, der Vater oder Mutter ist, steht nicht souverän über allem. Denn wir sind alle Gott untergeordnet, auch wenn wir manche Dinge lieber selbst in der Hand hätten. Das zeigt uns diese Spannung zwischen dem, was wir bereits erleben, dass wir errettet sind, dass wir Vergebung unserer Sünden haben und andererseits aber auch, dass wir auf der Erde Dinge erleben, die uns einfach nur wehtun und über die wir einfach nur traurig sind. All das wird irgendwann ein Ende haben, denn Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Zurück zu unserem Text. Das ist gar nicht so einfach. Was sind weitere Voraussetzungen? Ein Gemeindeleiter, eine Gemeindeleiterin soll nicht selbstherrlich sein, nicht jähzornig, nicht alkoholsüchtig, nicht gewalttätig und nicht darauf aus, sich zu bereichern. Ja, diese Faktoren, die erklären sich so ein bisschen von selbst, finde ich, denn mit so jemandem umgibt man sich nicht wirklich gerne. Und so jemandem vertraut man sich auch nicht gerne an. Jetzt ist es aber so, dass wir bei manchen ja mehr Einblick haben ins Leben hier innerhalb der Gemeinde. Bei 99 Mitgliedern ist das schon auch gar nicht so einfach, finde ich, ne, da immer so einen Einblick zu haben. Aber was bedeutet das denn jetzt für die Gemeindeleitung konkret für dich, für die Wahl? Wen sehe ich mit einem für mich vorbildlichen Lebensstil? Das könntest du dich fragen. Wer geht mit seinem Körper und mit seinem und dem Körper von anderen und mit seinen Kräften so um, wie es gut ist? Das sind die Fragen, die wir uns da stellen können. Und da rein fällt auch das Thema Selbstdisziplin. Das habe ich, glaube ich, nochmal auf einer weiteren Folie. Merken wir bei jemandem, dass er oder sie sich bewusst begrenzt und nicht über die Grenzen schlägt, Disziplin übt, um vielleicht Ziele zu erreichen oder an Werten festzuhalten, auch wenn es schwerfällt? Das ist auch so ein Bereich, den wir da anschauen können. Die Ehrfurcht vor Gott, die habe ich als nächstes mitgebracht. Ehrfurcht ist ein Wort, was manchmal erklärungsbedürftig ist. Ehrfurcht könnte man so erklären. Es ist eine Mischung aus Staunen, Vertrauen und Respekt. Einmal Staunen über das, was Gott tut. Dann Vertrauen darin, dass Gott das große Ganze sieht. Und dass er einen guten Weg hat für mich. Auch wenn ich es nicht immer sehe. Vertrauen und Respekt. Gott steht über mir. Er hat die Kontrolle. Er ist weiser. Er ist stärker. Er ist ewig. Und wenn du manchmal vielleicht das Gefühl hast, du hast vielleicht ein persönliches Problem mit Selbstüberschätzung oder so, dann mach dir das als Routine. Gott in deinem Gebet oder in deiner Routine, wie auch immer du das machst mit deiner Zeit mit Gott, dass Gott immer wieder zu sagen, er weiß ja, dass er ewig ist und dass er stärker ist als du und dass er souverän ist. Aber vielleicht müssen wir das manchmal über die Lippen bringen. Gott, du bist souverän, du hast die Kontrolle. Mich hat das getröstet, nachdem mein zweites Kind geboren wurde und für mich das eine ganz große Erleichterung war, dass ich festgestellt habe, dass in der ganzen Schwangerschaft, wo ich mich total einen ganz großen Kontrollverlust empfunden habe, Gott immer die Kontrolle hatte. Als ich das gemerkt habe und verstanden habe, da ist so eine Last von mir abgefallen, denn ich habe mich über so weite Strecken so verlassen gefühlt und so alleine auf dem Weg und so kontrollverlustig, aber mir nochmal vor Augen zu malen, auch oft im Rückblick, Gott hatte immer die Kontrolle in jeder Sekunde meiner Schwangerschaft. Das hat mich so getröstet und vielleicht geht es dir auch in manchen Lebensbereichen so, dass du dir so sehr wünschst, es in der Kontrolle zu haben. Dann mach deine Fäuste auf und sprich Gott das auch nochmal zu. Sag ihm das, nicht das, weil er das hören muss, sondern weil du das sagen musst, weil du das über deine Lippen bringen musst. Also diese Ehrfurcht vor Gott, das ist eine ganz tiefe Grundlage für den Glauben und somit auch für unser Leben. Folgendes Thema finde ich total spannend. Das ist das Thema Lehre. Denn in Titus lesen wir jetzt ja im letzten Satz, vielleicht können wir uns nochmal den Satz anschauen im Bibeltext, da musst du einmal zurückgehen. Das ist der vorletzte Abschnitt. Er muss an der vertrauenswürdigen Botschaft festhalten, wie sie von Anfang an gelehrt worden ist. Denn mit Hilfe dieser gesunden Lehre ist er imstande, die Gemeinde im Glauben zu stärken und die, die sich der Wahrheit widersetzen, zurechtzuweisen. Und bei Timotheus, der zweiten Stelle, die ich da so habe, da ist es total verkürzt formuliert. Hier steht, wie in so einem Nebensatz, hier steht, er muss gastfreundlich sein und er muss fähig sein zu lehren. Ist ja nur die Lehre, denken sich vielleicht manche. Ja, das ist aber ein ganz schöner Druck. Es ist nicht so zu verstehen, dass unsere Gemeindeleitung aus Personen bestehen muss, die begnadigte Prediger sind. Die Aufgabe der Lehre ist sehr viel weiter auslegbar. Und zwar bedeutet das nicht, dass jemand hier vorne stehen muss und vorher einen komplexen Inhalt für sich verstanden, zusammengefasst und dann so vermittelt, dass die Gruppe, die vor ihm sitzt, das so rüberbringen kann. Das ist damit nicht nur gemeint. Die Gabe der Lehre, die hat nämlich auch nicht jeder. Wir haben alle unterschiedliche Gaben und Geistesgaben. Und das ist auch in der Gemeindeleitung so und das ist auch gut so. Innerhalb der Gemeindeleitung sollte es die Fähigkeit aber geben, über bestimmte Themen zu sprechen und in Verantwortung vor Gott und der Gemeinde mehr oder weniger weitreichende Entscheidungen zu fällen. Deshalb sollte jemand, der in der Gemeindeleitung ist, dazu in der Lage sein, ein Thema mit Hilfe von Literatur oder von theologischem Wissen anderer von unterschiedlichen Richtungen zu beleuchten und gegebenenfalls daraufhin eben eine Entscheidung zu fällen. Das verstehe ich unter der Gabe der Lehre oder der Fähigkeit der Lehre hier innerhalb dieser Voraussetzungen. Aber was bedeutet jetzt hier in unserem Vers der Satz, die sich der Wahrheit widersetzen, zurechtzuweisen? Da fällt dem einen oder anderen von euch das Wort Gemeindezucht ein. Und was ist darunter gemeint? Das ist die liebevolle, aber klare Zurechtweisung von Personen, deren Lebensstil nicht dem eines Gotteskindes entsprechen. Wenn sich Betrug oder Heuchelei oder Streitsucht oder diese Dinge, wenn die ans Licht kommen, dann haben wir Christen den Auftrag, einander zu ermahnen und zu ermutigen. Denn wir haben allen Grund, mutig zu sein und ehrlich zu sein. Christus ist für uns gestorben. Er ermöglicht uns mit seiner bedingungslosen Liebe jeden Tag eine neue Chance. Wir dürfen einander vergeben und deshalb dürfen wir einander auch auf Fehler hinweisen. Aber es gibt einen Grund, warum es Personen gibt, denen diese Aufgabe nochmal mehr zugewiesen ist. Nämlich der Gemeindeleitung. Eine Person, die für das Amt der Gemeindeleitung begabt und berufen ist, die steht nämlich in besonderer Weise als Vorbild vor anderen. Und deshalb werden ihr auch bestimmte Fähigkeiten nicht nur zugemutet, sondern auch zugetraut. Und dass man jemandem etwas mehr zutraut und zumutet, das hat dann auch zur Folge, dass das Vertrauen der anderen Gemeindemitglieder natürlich auch ein bisschen erhöht ist. Um es nochmal mit dem Bild von dem Steuermann zu sagen. Vielleicht können wir uns das Schiff nochmal anschauen. Die Besatzung, die kennt wahrscheinlich die Karte. Und den Kompass hat sie auch schon mal gesehen, aber sie haben das nicht ständig in der Hand. Müssen sie aber auch nicht. Das Bild, das lässt sich nicht unendlich weiterführen, weil wir alle die Bibel als unsere Karte auch zur Hand haben und auch lesen sollen und uns damit beschäftigen sollen und so weiter. Aber ihr versteht diesen Zusammenhang zwischen Begabung, Berufung, Erfahrung, Weisheit, Vertrauen und Verantwortung. Deshalb ist die Ermahnung anderer Christen nicht nur, aber auch die Verantwortung der Leitung, da sie in besonderer Weise in Gnade und Wahrheit vermitteln kann, was Gott gefällt. Und weil sie auch in besonderer Weise das Vertrauen der Gemeinde genießt, was wiederum dann eine tolle Grundlage ist für schwierige Gespräche. Man möchte nicht mit jedem ein schwieriges Gespräch führen, aber mit der Gemeindeleitung hat man vielleicht ein bisschen erhöhtes Vertrauen, weil man weiß, die Personen sind wirklich vertrauenswürdig. Noch ein Punkt ganz konkret aus unserem Text. Da gibt es das Thema Besonnenheit und die Forderung, nicht am Geld zu hängen. Und das sind einfach Charakterzüge, würde ich sagen, die für Außenstehende einfach anziehend sind. Denn wer nicht besonnen ist, der hat vielleicht den Ruf, aufbrausend zu sein, schnell wütend, engstirnig oder ängstlich. Mit so jemandem umgibt man sich nicht so gerne. Und wer am Geld hängt, der ist eher geizig, vielleicht egoistisch, keinesfalls freigebig oder gar großzügig. Und das sind auch keine besonders anziehenden Fähigkeiten. Deshalb würde ich das auf diese Weise erläutern. Welche Voraussetzungen gibt es denn noch im Neuen Testament für den Gemeindeleiter? Ich glaube, wir haben da noch eine nächste Folie. Und zwar sagt Jesus selbst an der einen oder anderen Stelle natürlich auch, wie Leiterschaft funktioniert, was er da sich wünscht. Diese dienende Grundhaltung, die fordert Jesus von seinen Jüngern. Und das entspricht nicht dem, was wir von weltlichen Führungskräften oder Leitern kennen. Ja, ihr könnt euch mal vor Augen malen, welche weltliche Herrscher es zurzeit gibt. Die wollen einfach bestimmen und kontrollieren. Und das hat nichts mit Dienen zu tun. Denn Dienen bedeutet, sich einzusetzen für andere selbstlos und ohne Ansehen der Person. Ohne Ansehen dessen, was da vielleicht noch zu holen ist. Und dienen bedeutet auch, wenn man jemandem dann hilft oder handelt, dass man das macht ohne eigene Ziele, Emotionen, Lasten, die man mit sich rumträgt, in den Vordergrund zu stellen, sondern bewusst diese Dinge in den Hintergrund zu stellen und zurückzustellen. Dienen bedeutet auch, dass man sich verletzlich macht und dass man sich hinterfragen lässt und gegebenenfalls auch um Vergebung bittet. Sich für andere einzusetzen und ein dienendes Herz zu haben, das wird nicht von Jesus hier als Grundvoraussetzung für eine Gemeindeleitung genannt, sondern das ist eine Einstellung, die Jesus von jedem von uns fordert. Vielleicht hast du das jetzt auch im Hinblick auf diese anderen Gedanken schon gedacht. Ja, das sind ja Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen, die der Geist in jedem Christ, in jeder Christin bewirken kann. Ja, das stimmt. Und das Wort dafür, das lautet Heiligung. Quasi Persönlichkeitsentwicklung mit besonderem Fokus darauf, dass du Gottes Kind bist. Und du bist Gottes Kind? Ja, dann bist und bleibst du lebenslang lernend. Und das darfst du sein. Gottes Geist ist Teil deiner Realität. Er lebt in dir und in deinem Herzen. Nicht jeder ist für die Aufgabe der Gemeindeleitung berufen und begabt. Aber jeder und jede von uns ist dazu berufen und begabt, ein Stück, sich Stück für Stück und Tag für Tag vom Geist verändern zu lassen. Und hier auf Erden ist das nur ein kleiner Teil, was wir da sehen. Um Philipper 1, Vers 6 zu zitieren: Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Ich komme zum Schluss. Wie kannst du dir denn jetzt also deine Meinung bilden darüber, wo du am Ende verantwortlich vor Gott und vor der Gemeinde eine Wahlentscheidung triffst? Ich hoffe, dass da ein paar Faktoren dabei waren, die dir geholfen haben, deine Gedanken zu sortieren. Aber erstmal möchte ich gerne den Druck rausnehmen, denn Verantwortung heißt nicht automatisch Druck. Wenn wir nämlich einer Verantwortung gewachsen sind, dann dürfen wir die damit einhergehende Aufgabe voller Freude und voller Leichtigkeit umsetzen. Und Leichtigkeit meint das Gegenteil von Leichtsinnigkeit. Ja, wir tragen als Gemeindeversammlung eine Verantwortung, aber wir tragen die gemeinsam. Diese Gemeinde ist und bleibt Gottes Gemeinde und nicht Annettes Gemeinde oder Margots Gemeinde oder Bens Gemeinde. Nein, das ist Gottes Gemeinde und wir dürfen Teil davon sein. Wir dürfen das mitgestalten, wir dürfen uns einbringen, aber wir sind nicht die Herren dieser Gemeinde und deshalb ist diese Verantwortung auch gemäß unserer Fähigkeiten. Als Kinder Gottes haben wir den Geist und der bewirkt, dass du die Augen geöffnet bekommst dafür, wer vielleicht für die Gemeindeleitung fähig und begabt ist. Und jetzt haben wir aber auch noch den freien Willen, ja, und wir leben in einer gebrochenen Welt, das habe ich auch gerade schon angedeutet. Und manchmal lassen wir uns sehr stark von so äußeren Umständen dann auch beeinflussen. Von Dingen, die eigentlich keinen Raum haben sollten, wie Neid oder Angst, Menschenfurcht, ich spreche nicht gern mit anderen. Oder Bitterkeit, was bringst du so mit aus den letzten Jahrzehnten? Gemeinde oder FEG Oberhausen? Geiz mit deiner Zeit oder deinen Ressourcen? Selbstüberschätzung, Überheblichkeit, Egoismus, Zorn? Diese ganzen Faktoren, die betreffen den einen oder anderen von uns mehr oder weniger. Und es gibt auch noch andere Faktoren, wie eine Lebensführung, die sich nicht in erster Linie an Jesus ausrichtet. Und das kann sich sehr schnell einschleichen, wenn wir nämlich unserer ersten Berufung, Töchter und Söhne Gottes, nicht immer wieder den Stellenwert geben, den es haben soll. Indem wir aber aktiv Teil dieser Gemeinde sind, von der christlichen Gemeinschaft, erfüllen wir den Auftrag, den wir als Jünger Jesu haben. Zum Beispiel die Zusammenkünfte, also die Gottesdienste, nicht zu versäumen, sondern regelmäßig hier zu sein, uns einander anzuspornen, als Christen mit unserem ganzen Sein Christus nachzueifern. Nur durch diese regelmäßige Gemeinschaft können wir füreinander im Gebet einstehen. Wir sollten uns regelmäßig unter Gottes Wort stellen, selbst zu Hause, im Hauskreis, gemäß deiner Zeit. Ja, ich habe mit meinen kleinen Kindern natürlich sehr viel weniger Freiräume als andere Personen, die schon ihren Ruhestand genießen können beispielsweise oder wie auch immer du deinen Alltag gestaltest. Das will ich jetzt gar nicht so pauschal nebeneinander stellen, sondern es geht darum, dass wir verantwortlich unserer Ressourcen, unserer Zeit, unserer Kräfte immer wieder Christus ins Zentrum stellen. Deshalb haben wir, oh wie schön dieser Name ist, gesungen, um uns nochmal zu vergewissern und vor Augen zu malen, wem wir hier eigentlich folgen. Lass dein Wesen und dein Denken dadurch verändern. Gottes Wort hat diese Kraft. Hört nicht auf, füreinander zu beten, miteinander zu beten. Kommt zum Abendmahl. Er bittet dort immer wieder die Vergebung Gottes. All das zeigt nämlich dann deinen Willen und deine Bereitschaft, im Glauben zu wachsen und das zu priorisieren, was das Zentrum unseres Lebens ist, Jesus Christus. Wir wollen gemeinsam jetzt eine Anbetungszeit haben, wo wir Lieder singen und wo wir auch antworten können auf das, was jetzt vielleicht in deinem Herzen da sich bewegt hat. Ich lade dich ein, mitzusingen, zu beten, diese Lieder zu deinem eigenen Gebet zu machen und Gott zu fragen, wo er in deinem Leben wirken möchte. Und dann möchte ich dich einladen, nachher beim Mittagessen miteinander ins Gespräch zu kommen. Und ich habe hier noch mal ein paar Fragen mitgebracht. Stellt euch so eine Frage wie, was bedeutet für dich die Gemeinde? Was ist deine Geschichte mit der FEG Oberhausen? Das ist eine total spannende Frage, wo ich mir ganz sicher bin, dass viele von euch sich da noch nicht untereinander verknüpft, vernetzt haben. Und da ist es egal, wie lange du schon hier bist, wie alt du bist oder was dein Beruf ist. Hast du schon mal für dich über das Gemeindeleitungsamt nachgedacht? Das ist ja eine ganz offene Frage. Da kann jemand sagen, nee, ehrlich gesagt nicht. Oder ja, habe ich schon mal darüber überlegt. Ja, ich war schon mal 4 Jahre in der Gemeindeleitung. Oder was auch immer. Ja? Oder auch einfach diese Frage, welcher Aspekt aus der Predigt hat dich besonders angesprochen? Da möchte ich euch aber auch einladen, das vielleicht auch jeden Sonntag zu machen. Welcher Aspekt aus der Predigt hat dich heute besonders angesprochen? Amen.